Wir wollen im zweiten Teil der Sendung uns ja mit einem Aufregerthema der letzten Wochen beschäftigen, mit Stoibers Rücktritt, dem Erzwungenen und dem Streit in der CSU. Wir wollen es etwas anders beleuchten, als es alle Zeitungen mit Gehässigkeit und mit Belustigung und mit Interesse tun. Wir wollen einmal klären, was verrät uns eigentlich dieses hässliche Gegeneinander über Parteiendemokratie, was verrät es uns über die Frage, wie wird in der Demokratie eigentlich das Herrschaftspersonal ausgewählt und welche Fähigkeiten muss es haben. All dies wollen wir einmal etwas grundsätzlicher beleuchten, wie es unsere Art ist, in den nächsten 40 Minuten. Der Abgang von Stoiber, wie er herbeigeführt wurde, wie die Nachfolger um die Macht rangeln, das hat ja alles nichts damit zu tun, wie die Untertanen von der Politik betroffen sind, wie ihre Lebensumstände durch Gesetze, also durch staatliche Gewalt von Politikern eingerichtet und mit aller ausführenden Gewalt dann für den deutschen Kapitalismus zugerichtet werden. All damit hat dieser Abgang nichts zu tun. Demokratische Politik aber macht gerade die Angelegenheiten, die die Leute am wenigsten in ihren Lebensumständen berühren, zur allerinteressantesten Frage. Wer ist es, der führen darf? Diese Frage, die ist quasi die Essenz demokratischer Besprechung. Die ganze Politik wird auch von denen, die sie machen, unter dem Gesichtspunkt betrieben, wer führt und wer soll führen. Überhaupt, Politiker sehen nur diesen entscheidenden Punkt, wenn sie darauf schauen, wie machen sie Karriere. Es geht in ihrer Konkurrenz, in der Konkurrenz der Politiker, eben nur um diese Frage, wer darf führen. Darin werden alle Fragen der Politik aufgelöst, wenn nach dem Gelingen der politischen Vorhaben gefragt wird, ein echter Erfolgsmensch. Also ist Demokratie mit einem ganz eigentümlichen Prüfungsgegenstand befasst. Nicht die Politik, ihre Zuträglichkeit für die Masse der Bevölkerung, womöglich für diejenigen, die hierzulande die Arbeit leisten müssen, sondern etwas ganz anderes wird überprüft. Die Politiker werden überprüft und genau an einem einzigen Maßstab. Können die führen? Sind sie gute Führer? Oder noch etwas genauer, und das entnimmt man dieser Debatte um Stoiber und seinen Nachfolger, die Glaubwürdigkeit der Führungspersonen ist Gegenstand der Prüfung. Wie glaubwürdig stellen die Politiker den kompetenten, kraftvollen Führer dar? Es ist eigentlich ein verwunderliches, für die Demokratie aber sehr bezeichnendes Verfahren. An den Personen wird als ihre Eigenschaft die Frage aufgeworfen, sind sie als Personen glaubwürdige Führer? Die Landrätin Pauli stellt die Frage, ist Stoiber noch der Führer der Zukunft? Stoiber hat keine andere Antwort in diesem ganzen Getöber als, natürlich, mit mir, mit wem denn sonst? Und die Becksteins, Hubers, Seehofers und wie all die Intriganten dort heißen, sagen ja und betreiben das Gegenteil. Schauen wir einmal genau hin. Was ist eigentlich das Seltsame an dieser Sache? Weil allein das schon könnte einen Gedanken, der etwas neben der Besprechung liegt, hervorrufen. Das Attribut glaubwürdiger Führer, das ist doch gar keine Eigenschaft von Personen. Es ist doch nicht eine Eigenschaft, glaubwürdig und ein Führer zu sein. Das ist doch ein eingerichtetes gesellschaftliches Verhältnis und zwar ein Verhältnis, das zu diesen Leuten eingenommen wird. Glaubwürdigkeit als Führer, das ist der Logik nach ein einziger Zirkel als Eigenschaft wird einem Politiker Glaubwürdigkeit zugeschrieben? Und woher kommt diese Zuschreibung? Nur durch die Zuschreibung derer, die ihm glauben, dass er das, was er versichert, glaubwürdig zu sein ist, erhält der Politiker das, was ihm dann als diese seine Eigenschaft geglaubt wird. Also, wie erringt man diesen Status?
Die Antwort darauf heißt, den Status des glaubwürdigen Führers, den erringt man dadurch, dass man sich in der Auseinandersetzung um die einerseits Parteiämter, andererseits Staatsämter gegen die konkurrierenden Anwärter durchsetzt. Das ist also einerseits sehr einfach und primitiv. Erfolg in der Durchsetzung gegen den Mitpolitiker, den Mitkonkurrenten. Andererseits ist das eine ständige, eine Daueraufgabe und Anstrengung, sowohl für diejenigen, die es an die Führung geschafft haben, als auch für diejenigen, die da noch hinwollen. Was ja nur noch einmal zeigt, dass es nicht um eine eingeborene oder angeborene Eigenschaft der Person zu tun ist, bei dieser eigentümlichen Qualität glaubwürdige Führerschaft. Diesen Status glaubwürdige Führer erringt man, indem man sich erst in der eigenen Partei und dann bei der Wahl auf Gesamtstaatsebene gegen den konkurrierenden Mitanwärter durchsetzt, der dasselbe will. Also den politischen Konkurrenten ausstechen, sich selber Gefolgschaft verschaffen, die größer ist als die Gefolgschaft, die sich der Konkurrent verschaffen kann. Sich an die Spitze der Partei und Staatsämter zu setzen. Wenn das gelungen ist, wenn das Erfolg gezeitigt hat, dann kann der entsprechende Führer sagen, da seht ihr es doch, ich habe Vertrauen erworben. Sonst wäre es ja nicht ich geworden, sondern wer anders. Und in einer demokratischen Partei, in deren Gremien, da treten die Anwärter um Ämter gegeneinander an. Das ist gewissermaßen die Vorstufe für die analoge Konkurrenzentscheidung in der demokratischen Wahl. Die Vorschule, die erste Stufe des Erfolgs, den man da haben oder verbaseln kann. Also in einer demokratischen Partei, da treten die Anwärter um die Ämter gegeneinander an, müssen versuchen, andere Anwärter um die Macht als eigene Gefolgsleute an sich zu binden, und zwar mehr als das der Machtkonkurrent zu Wege bringt, so kann man ihn ausstechen. Politiker, die, wie dann der schönfärberische Terminus lautet, die sich danach drängen, Verantwortung zu übernehmen in einem Herrschaftsamt. Das sind Leute, die wollen selber die Herrschaft ausüben. Die fühlen sich dazu berufen, gestützt auf ein ganzes Gewaltmonopol, allen anderen zu sagen, wo es lang geht, was die tun müssen und was sie zu lassen haben. Die wollen also über ihr Volk herrschen und die Mitkonkurrenten, die dasselbe wollen, von den höheren Stufen der Entscheidungshoheit ausschließen. Das muss man sich nur mal klar machen. Um welche Sache geht es denn in der demokratischen Konkurrenz der Politiker? Dann muss man sich, wenn man sich das klar gemacht hat, muss man sich nicht mehr wundern über die Schäbigkeit der Methoden, mit der das ausgetragen wird. die Sache, um die es geht. Das ist eben die Konkurrenz um die herrschaftliche Macht. Gestützt auf ein ganzes Gewaltmonopol, allen anderen vorzuschreiben, was die zu tun und zu lassen haben. Das durchzusetzen, Interessensgegensätze zu erzeugen und dann zu beherrschen. Das ist die Sache der politischen Macht. Und die Konkurrenz darum ist die erste Bewährungsprobe für die Führungsqualität. Und dementsprechend sind dann ja auch die Methoden, die man in all ihrer erlesenen Unappetitlichkeit, ja in aller Ausführlichkeit, da anhand dieser Stoiber-Affäre da wieder geboten gekriegt hat. Von der Bespitzelung und dass einer vielleicht säuft, der Mitkonkurrent ist, oder dass die Landrätin vielleicht Männeraffären hat oder was auch immer, ne? Und das Archiv der Zeitungen hat dann ja sofort die Vorläuferaffären da ausgegraben und hat darauf hingewiesen, naja, der Stoiber, der hat schon des Öfteren mit solchen Methoden, tja, nicht bloß operiert, sondern Erfolg gehabt. Wenn er Erfolg gehabt hat mit solchen Methoden, dann ist das Garstige der Methode vergeben und verziehen. Also weil es um Konkurrenz, um das Herrschen geht. Deswegen sind die einschlägig gültigen und wirksamen Methoden auch so garstig. Rücksichtslos hat man da zu sein, weil man die anderen ja ausstechen will. Verlogen hat man da zu sein, weil man die anderen, die man ausstechen will, dabei auch noch benutzen will. Hinterhältig hat man zu sein, weil es andere nicht durchschauen sollen, mit welchen Kniffen man sie ausschalten will. Also, so hat's zuzugehen, so qualifiziert sich im Lauf der Zeit ein befähigter demokratischer Führer, nämlich indem er erstmal innerhalb seiner eigenen Partei die konkurrierenden Anwärter um die Macht ausschaltet. Übrigens, unser Grundgesetz legt schwer Wert darauf, dass die demokratischen Parteien genau so organisiert sind. Es sagt nämlich, auch innerhalb der Partei soll es demokratisch zugehen. Das soll gewählt werden und so weiter. Also es soll eine Konkurrenz innerhalb der Partei um die Macht über der Partei, über die Partei stattfinden. Diese Konkurrenz wird mit entsprechend harten Bandagen ausgeführt. Und wenn sie dann gelungen ist, wenn einer Erfolg gehabt hat, dann, was ist dann? Dann gilt, er hat die Partei zur Geschlossenheit geführt, nämlich zur Geschlossenheit hinter sich, hinter seiner Führungsqualität. Das ist dann der nächste Übergang, den Rivalen erfolgreich herausgeboxt, ist gleich die Rivalität beendet und die Geschlossenheit hinter sich als Führer hergestellt. So geht die Glaubwürdigkeit eines demokratischen Führers.
Und diese Glaubwürdigkeit eines demokratischen Führers, die beweist er ja. Die beweist er, wodurch? Nun, erstens, er versichert eines, er, der beschlossen hat, Politiker zu werden, will eines ganz bestimmt nicht sein. Er will nicht zu denen gehören, die in dieser Gesellschaft gehorchen müssen und in der Partei auch nicht. Er geht sogar davon aus, er und er ganz allein ist die Verkörperung der Macht. Er identifiziert sich mit der Macht, die er anstrebt, und er und niemand anders ist der Richtige für die Machtausübung, die mit dem Amt verbunden ist. Diese demokratischen Politiker, was vertreten sie? Was glauben sie? Sie glauben, dass es ohne sie nicht geht, dass sie für das Führen geboren sind und die anderen eher fürs Gehorchen. Sie halten die gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse für so natürlich, dass sie an sich selber so etwas wie eine Natureigenschaft Führer festgestellt haben wollen, und die führen sie vor mit professioneller Selbstdarstellung und Selbstverstellung. Eigentlich extrem ekelhafte Charakterlosigkeiten gehören zum Berufsstand dieser Politiker. Selbstinszenierungen als zum Führen berufener Persönlichkeiten. Und dann kommt die Frage, tja, wodurch wird diese Anmaßung eigentlich glaubhaft? Na, eben dadurch, dass man sich in der Konkurrenz mit den anderen Anwärtern auf Macht durchsetzt. Und nach genau der gleichen Logik verliert man als Politiker aber auch wieder diese Glaubwürdigkeit. Wo die Bereitschaft, sich rücksichtslos an die Spitze einer Partei zu setzen, dann als Führungsfähigkeit der Person gilt, wenn das Ausschalten von Kritikern und Konkurrenten reibungslos klappt, dann ist die Umkehrung ebenso gültig. Die Glaubwürdigkeit als geborener Führer schwindet in der Demokratie, wenn alle andere Machtanwärter sich nicht mehr einfach unterordnen, sondern die Führungsfähigkeit des Spitzenmanns angreifen, indem sie öffentlich an der Führungsfähigkeit zweifeln. So einfach und so verrückt geht es offensichtlich in der Parteiendemokratie zu. Machtwille ohne Erfolg zerstört die demokratische Charaktersubstanz Glaubwürdigkeit. Nun hat es Stoiber, wie andere Politiker, gewiss nicht an Machtgeilheit, Machtwillen heißt das vornehm, fehlen lassen. Er hatte durchgesetzt, dass er statt Merkel zuerst gegen Schröder antreten konnte. Nun ja, und jeder weiß es, er hat verloren. Er hat in der Großen Koalition für sich das Amt eines Superministers gefordert. Und dann hat er doch gezweifelt, dass sich nach ihm alle anderen Machthaber in Regierungsämtern am Regierungstisch richten würden. Dann hat er das Ministeramt nicht angenommen, ist zurück nach Bayern als Ministerpräsident gegangen. Und in seiner Partei haben die anderen Machtanwärter, die mit ihm nach oben wollten, angefangen, gegen ihn zu intrigieren, weil er jetzt nicht mehr das Pferd sei, auf das man setzen müsse, wenn man ganz nach oben an die höchsten Ämter der Macht kommen möchte. Die Partei mit ihren bundespolitischen Ansprüchen sah sich nicht erfolgreich bedient. Und das war ein Startschuss. Ein Startschuss, der einem auch zu denken geben kann, nämlich ein Startschuss für die Umdrehung des Personenkults. Der Personenkult der Demokratie, ja, man hört Personenkult, den gibt es, na, wo, bei Hitler, bei Stalin, Kim Il-sung in Korea und sonst wo, ach, weit gefehlt. Der Personenkult der Demokratie heißt, der erfolgreiche Mann ist der gute Mann. Der erfolgreiche Mann, der sich durchsetzt, hässlich, verlogen, intrigant, gegen seine Konkurrenten in der Partei und in der übrigen Politikerszene. Das ist der Beste. So, und dieser Personenkult, der wird jetzt umgedreht gegenüber dem Stoiber. Nicht mehr Huldigungen, der ekelhaftesten Art übrigens, wenn man es sich einfach einmal anschaut, wie Politiker, aber auch untere Parteichargen mit ihren Oberen umgehen, und zwar in jeder Partei, sondern jetzt nicht mehr die Huldigung, sondern die schlechte Nachrede, die Herabsetzung. Und wir können schon wieder etwas lernen über die Logik der demokratischen Beurteilungsmaßstäbe in ihrer ganzen Absurdität, dass ein Politiker darauf besteht, dass er als Führer die Vorgaben macht. Wenn er darauf besteht, die Partei habe ihm zu folgen, dann gilt das demokratisch gesehen als Konsequenz, klare Linie, Führungsfähigkeit. Und jetzt, wo sie ihm nicht mehr folgen, ist das Gleiche, die gleiche Art und Weise aufzutreten und auf Gefolgschaft zu bestehen, einfach Starrsinn, Wirklichkeitsverlust, geschwächte Führungskompetenz.
Gut, als nächstes lass uns mal einen Blick auf die Öffentlichkeit werfen, wie die sich für diesen Machtkampf in der CSU interessiert hat, wie sie sich daran beteiligt hat. möchte man fast sagen. Weil auffällig ist doch als allererstes, alles, was in der Partei geschieht, in der CSU, was die einschlägigen Intriganten da gerade anstellen und anzetteln, das wird von ihnen selber auf öffentliche Außenwirkung hin inszeniert. Und untereinander auch danach beurteilt, inwiefern diese Außenwirkung gelingt. Vom Interview mit der Süddeutschen Zeitung bis hin zur gezielten Indiskretion oder wie das immer heißt. Tja, und unsere demokratische Öffentlichkeit, die ja auch die Meinung des mündigen Bürgers in der Demokratie bildet, wie es so schön heißt, die, wie es auch so schön heißt, die vierte Gewalt im Staat ist ein Wächteramt, ein Kontrollamt gegenüber der politischen Macht ausübt und so weiter und so zu. Wie steht die dazu? Die verweigert sich ganz und gar nicht ihre Instrumentalisierung für das Intrigenwesen der gerade die Macht auskämpfenden Politiker. Sie gibt sich dafür her mit einiger Begeisterung. Sie fungiert schon als Prüfinstanz. Aber sie fungiert als Prüfer, der sehr anteilnehmend verfährt, wie das mit den Karrieren der gerade die Macht auskämpfenden Politikern so weitergeht. Sie fungiert als Mittler, eventuell als Entscheider über, tja, über was? Über die Glaubwürdigkeit der Herrscherfiguren. Und zwar genau nach den Kriterien der erfolgreichen Durchsetzung in der Konkurrenz der Machtanwärter, die diese Machtanwärter selber kennen und praktizieren. Das ist die Kritikfähigkeit demokratischer Medien, dass sie ewig und drei Tage die Glaubwürdigkeit der Führungsqualität des Führers und der Führer in Spe besichtigen. Sie beteiligen sich durchaus als bürgerliche Zeitungen, Fernsehen und so weiter auch an dem vorhin beschriebenen demokratischen Personenkult. Wer sich nämlich lange und erfolgreich an der Spitze der Partei oder des Staates oder am besten von beiden halten kann, indem er alle anderen niederhält, der verdient nach der Logik der bürgerlichen Öffentlichkeit Respekt. Ihm wird als Person zugeschrieben, was er sich erfolgreich angeeignet hat. Nämlich er ist eine machtvolle Persönlichkeit, weil er die Staatsautorität gewonnen hat, strahlt er Autorität aus. Dieser Personenkult der Demokratie, um dessen Pflege, Transport und Pflege sich die ganze bürgerliche Öffentlichkeit sehr verdient macht, der wird genauso dumm und gemein, wie er ist, auch rückwärts herum abgewickelt. Wenn diese Kunst, Achtung für sich einzufordern, indem man andere Konkurrenten verächtlich macht, wenn die nicht klappt, dann bekommt die öffentliche Anerkennung einen Dämpfer, eine Umdrehung womöglich. Nehmt mal diese Etikettierung von dem Stoiber, die jetzt ja wieder sehr bekannt gemacht worden ist, dass man ihn früher als er noch als Ziehsohn von Franz Josef Strauß gewirkt hat und dann nach dessen Abgang selber an die Hebel der Macht gewollt hat, da hat er so agiert, dass man ihn das blonde Fallbeil genannt hat. Und wie war das gemeint? Naja, das war anerkennend gemeint. Effektive Beseitigung innerparteilicher Gegner. Oder wie beispielsweise die Bayern-Korrespondentin der Frankfurter Rundschau ihre Leser aufgeklärt hat, diese Garstigkeit der Methoden, die wird in Bayern so kommentiert, ein Hund war er schon. Und das ist ein Kompliment und keine Kritik. Also, ein Hund war er schon, das blonde Fallbeil. Und jetzt ist er ein Versager. Jetzt, wenn auffliegt, dass er diese Landrätin da, die ihm kritisch gegenübersteht, genauer gesagt, die seiner Führungsfähigkeit kritisch gegenübersteht, wenn er die ausspioniert und sie versucht fertig zu machen. Genau das Gleiche, was er früher erfolgreich angewendet hat, zum Beispiel als er den Kollegen Weigel vor etlichen Jahren im Wettbewerb um die CSU-Anführerschaft hat alt aussehen lassen, mit dem Hinweis auf gewisse private Vergehen. Naja, heutzutage ist das, dass der Stoiber diese Landrätin da ausspioniert und fertig machen will, dass das nicht ankommt, dass das die beunruhigte Kritik an seiner Führungsfähigkeit nicht zum Verstummen bringt, dass das nicht geeignet ist, diesen, wie alle kundigen Leute sagen, Hauptfehler ungeschehen zu machen, dass er, anstatt den Karrieresprung nach vorne zu wagen und Superminister in Berlin zu werden, lieber wieder heimgegangen ist auf den bequemen bayerischen Ministerpräsidenten-Sessel. Also, dass all das nicht ungeschehen gemacht wird in seiner Wirkung auf, es sät Zweifel an der Führungsfähigkeit dieser Figur. Das bewirkt, dass all das, was neulich noch für die Führungsqualität von Stoiber gesprochen hat, trotz oder wegen der Garstigkeit der Methoden, heutzutage nur noch nach der negativen Seite hin genommen wird. Und schon ist es total dahin mit der Geschlossenheit der Partei hinter der Führungsperson Stoiber. Noch einmal, es ist doch höchst auffällig, diese 3-4 Wochen von kurz vor Neujahr bis jetzt. Intrigantentum, Heuchelei, Schäbigkeit, all das wird in der Berichterstattung über Stoibers Abgang zur Unterrichtung und zur Unterhaltung des Publikums aufbereitet. Des Ganzen, beispielsweise in seiner Eigenschaft als Wählerpublikum, das ansonsten denen da oben zu gehorchen hat. Das wird denen als Unterhaltung präsentiert. Allerdings so, als wäre diese Sorte Machtkampf, die sich da abspielt, die da gerade ausgetragen wird, eine Ausnahme, die irgendwie nicht zur Demokratie passt, eine Besonderheit der beteiligten Personen oder Parteien oder von Bayern womöglich. Nichts alberner als das. Es handelt sich hier eben nur darum, dass gerade akut ist, in der CSU wird der Alte gestürzt und neue kommen dran. Das, was da gerade akut ausgetragen wird, das ist absolut dasselbe, wie worum es im politischen Alltag der Machtkonkurrenz sowieso immer geht. Dass Politiker vertrauenswürdig sind und ihr gehässig-schäbiger Kampf um Durchsetzung, die sind doch kein Gegensatz. Das sieht man spätestens daran, dass der Abstieg eines Politikers und wie er bewerkstelligt wird, immer zusammenfällt mit dem Aufstieg des Reserveführers an die Macht.
Naja, und alles besprochen wird das Ganze natürlich etwas anders. Besprochen wird so, als ob es hier, tja, einerseits um etwas ganz Spannendes, andererseits aber auch um einen gewissen Kulturverfall geht. Man braucht es sich ja nur einmal anzuschauen. Kulturverfall. Die Blätter, die Verantwortlichen in den Rundfunkanstalten, die alles Weiterträger, Durchstecher, publizistischer Verstärker der Gehässigkeiten sind, die stellen sich jetzt hin und sagen, sie hätten in gewisser Weise natürlich auch Sorge um die politische Kultur. Als Kultur gilt dann, wenn starke Männer an die Spitze rücken, die Partei ein geschlossenes Bild hinter ihren Führern bietet, entschlossen verbrauchte Gesichter von den Ämtern, an denen sie kleben, entfernt und, tja, als was gilt eigentlich der Verstoß? Als was gilt denn die Sünde? Als Verstoß gegen die feine Kultur der Demokratie wird besprochen, wie diese Durchsetzung dann abläuft, als wäre es nicht genau dieselbe Sache, die einmal als gelungener Vertrauensbildungsprozess und das andere Mal als ekliges Hickhack machtgeiler Parteibonzen besprochen wird, als gäbe es da eine Differenz. Ein erfundener Unterschied ist das, was noch jeder daran bemerken kann, dass der Aufstieg des einen Politikers und wie er genau abgewickelt wird, genau der Abstieg des anderen ist. Also, das gehört also zur Demokratie dazu und die Sorge um die politische Kultur offensichtlich auch. Warum? Es ist offensichtlich eine Maßnahme zur Vertrauensbildung in die Politik und ihre Träger, dass, wenn das Publikum schon ganz unabhängig von den praktischen Auswirkungen der Politik auf das eigene Leben die Auseinandersetzungen und Formen der Konkurrenz um die Ämter so fein ins Haus getragen bekommt, dass es sie begutachten darf, dann erfährt es damit ja jede Menge einerseits an persönlicher Überhöhung, verlogener Selbstdarstellung und andererseits durch die Konkurrenten die Aufdeckung dieser Verlogenheit, die Aufdeckung dieses Intrigantentums, denn das Aufdecken, dass der andere so ist, wie man selber dargestellt wird, ja, das ist ja das Konkurrenzmittel. Und so erfahren die Politiker, so erfahren die Bürger von den Politikern jede Menge Unerquickliches und gar nicht Vertrauenerweckendes. Das darf in diesem System aber offensichtlich nicht dazu führen, dass die Bürger das zuverlässige Zutrauen in diese Art und Weise von Herrschaftsbestellung verlieren, dass sie das Zutrauen in die Herrschaftsform, das Herrschaftspersonal verlieren, sich gar die Frage stellen, warum das alles notwendig so sein muss und womöglich zu dieser Marktwirtschaft passt. Das Vertrauen einem Politiker schenken, das, ja, das muss man doch. Und sich um seine demokratische Aufgabe kümmern, nämlich um die Frage, wem würde ich das Vertrauen, das ich verschenken darf, am liebsten schenken? Ja, wer so denkt, der hat die Stellenbeschreibung des demokratischen Wählers gefressen und verinnerlicht. Ja, diese Frage, die ist euch und uns immer vorgelegt, wem würdet ihr am liebsten das Vertrauen schenken? Die Frage, ob man es überhaupt verschenken soll, das Vertrauen in die, die über einen herrschen. Diese Frage wird nicht vorgelegt, sondern wem würdest du es denn am liebsten oder am wenigsten ungern schenken? Da wird in der Politik, in der Öffentlichkeit auch gar nicht verschwiegen, dass die Leute eine schlechte Meinung über die Politik haben. Es wird ja ständig als Gefahr besprochen. Die Meinung der Unteren, der Regierten über die Oben wird immer schlechter. Und dann kommt die Frage des Vertrauens eben einfach hinzu. Es ist nicht so, dass die schlechte Meinung über die Politik einfach verschwiegen wird, sondern sie wird bedient und in ein Vertrauensvotum übersetzt, umgebogen. Und wie geht das? Ganz einfach, dadurch, dass die Frage des Vertrauens gleich zweimal gestellt wird. Erstens so, jawohl, Vertrauen braucht's. Denn das Geschäft der Gewaltausübung in unserer Marktwirtschaft, das Herrschen über all diese elenden Armen, die Beförderung des Wirtschaftswachstums, das immer notwendig macht, dass die einen sich beschränken und so weiter, ja, das ist höchste Verantwortung. Das ist Dienst an den Untertanen. Das ist uneigennützige Selbstaufopferung der oberen Figuren. Und dafür, damit sie dieses tun können, müssen sie sich durchsetzen. Und denen, die sich im Machtkampf durchsetzen, wird sogar nachgesagt, sie seien die Besten. Denn der demokratische Machtkampf, den wir hier beleuchten, der sei ja die Gewähr dafür, dass die Besten an die Macht kämen. Nun ist jenseits der Verherrlichung, die in dieser Betrachtungsweise steckt, jenseits der Verherrlichung von Herrschaft gar nicht zu übersehen, dass die demokratisch organisierte Konkurrenz um die Herrschaftspersonen so gar nicht edel und uneigennützig ist, sondern mit Heuchelei, hinterhältigen Tricks, harten Bandagen darum gestritten wird, wer sich in den Besitz des Amtes und der Macht bringt und die anderen und das Volk sowieso sich unterordnen kann. Und so wird der gleiche Vorgang, das Gegeneinander der Machtanwärter um die Posten neben der Besprechung als natürlich notwendige und die Politiker auszeichnende edle Pflicht noch einmal ganz anders thematisiert. Es wird gemutmaßt und berichtet, da sei persönliches Machtstreben, Missgunst, die Gier nach Herrschaft über andere unterwegs, verbunden mit Verschlagenheit und Rücksichtslosigkeit und Falschheit.
Tja, da hat dann also der Souverän der Demokratie, der mündige Bürger, der Wähler, wenn dann Wahltag ist und bis zum Wahltag hin als den öffentlichen Dauerwahlkampf der Parteien um seine Sympathie, da hat also diese Figur des Wählers dann die Wahl. Wem schenkt er Vertrauen, wem bringt er Misstrauen gegenüber? Und zwar, bitte sehr, beides, das Vertrauen wie das Misstrauen, gilt gerade nicht seinem Herzallerliebsten oder seinen engen Familienangehörigen, wie die Kategorie Vertrauen ja eigentlich nahelegt, sondern beides, Vertrauen wie Misstrauen, gilt dem politisch ermächtigten Führer der Nation. Naja, da ist die Demokratie als Verfahren, die Person des Führers, dem politischen Geschmack des Wahlvolkes zu überantworten. Dieses Verfahren der Demokratie, das fordert ja dazu auf, sein Vertrauen und sein Misstrauen in die Politik auf verschiedene Politiker zu verteilen. Also die falsche Idealisierung, der verdient Vertrauen. Oder die. Wie auch ihr Gegenstück. Der Zweifel an die Tugendhaftigkeit einer Führerfigur, also Misstrauen, die sollen schlicht verschiedenen Machtmenschen zugeordnet werden. Dem oder der vertraue ich, dem anderen oder der anderen nicht. Es ist ja sogar noch so, dass das demokratische Stimmvolk dazu angeleitet wird, diese Technik, dem vertraue ich, dem anderen nicht, als Mischform zu betreiben. sodass der Satz »Ich traue keinem von denen« dem kann sofort die lebenskluge Wählerdummheit folgen, aber wenn ich schon einen wählen muss, dann vertraue ich dem noch am ehesten. Also ihr kennt das auch als, es gibt da keinen Wähler, der sagt, ich bin begeistert von der Politik. Fast alle Wähler, die ich kenne, die neigen mehr der Lesart zu, ich wähle das kleinere Übel. Das scheint plausibel zu sein, obwohl es alles andere als plausibel ist. Weil warum soll man denn ein Übel ermächtigen, bloß weil es ein noch schlimmeres Übel auch gibt? Nein, in der demokratischen Wahl, da ist das ein vernünftiges Verfahren. Also in der politischen Logik dieser Herrschaftsform ist es ein vernünftiges Verfahren zu sagen, ich misstraue, was weiß ich, dem Franz Josef Strauß noch mehr, deswegen schenke ich mein Vertrauen bedingt dem Helmut Schmidt oder wer halt gerade eben die herausgehobenen Anwärter um die Macht im Staate sind. Vertrauen verteilen, diese Aufgabe des Untertanen in der Demokratie, dass er als Wahlbürger periodisch ausüben darf, um die Konkurrenz der Anwärter auf die Machtausübung über ihn zu entscheiden. Das ist die reine Willkür. Aber diese Frage, wen findest du in seiner bemühten Selbstdarstellung als Vertrauensträger glaubwürdiger, die ist in ihrer ganzen Absurdität und Unbekömmlichkeit nichtsdestotrotz die Essenz der demokratischen Wahlentscheidung, die den Wählern überlassen wird. Und dass diese Entscheidung sich der Willkür des politischen Geschmacks oder meinetwegen sogar des persönlichen Geschmacks verdankt, das macht in dieser Herrschaftsform namens Demokratie überhaupt nichts aus. Auch hier gilt das seltsame Gesetz, dass der Erfolg Recht gibt. Wer im innerparteilichen Machtkampf die anderen Bewerber ausgeschaltet und im Wahlkampf sein kunstvoll ausgestaltetes Vertrauensimage besser als die anderen verkaufen konnte, der hat sie dann, die demokratische Glaubwürdigkeit eines Führers. Und der kann dann einige Jahre herrschen und jede Kritik damit zurückweisen, dass die Bürger ihm vertrauen, wie es dann so schön heißt. Er ist gewählt, er hat das Vertrauen, also Schnauze, Baby. Der Erfolg bei der Wahl wird so zum Herrschaftsmittel und darüber hinaus auch noch zum moralischen Anspruch, den die Gewählten erheben. Sie sind vertrauenswürdig, erwiesenermaßen, durch Wahl, also basta. Und die Straße hat die Schnauze zu halten. Die schlechte Meinung über die Politiker, die ist an den Konkurrenten hängen geblieben. So wird eh und je in der Demokratie das Unbehagen, die Politikverdrossenheit konstruktiv verarbeitet.